Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag. Heute möchte ich euch ermutigen, zu geben. Matthäus 6, 1 bis 4. Gib Gaben der Barmherzigkeit nicht, um von Leuten gesehen, sondern von deinem Vater belohnt zu werden. Das ist ein relativ kurzer Text mit den vier Versen. Ich lese ihn mal. Habt aber Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, so sollst du es nicht vor dir ausposaunen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, auf dass dein Almosen verborgen bleibe, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Wenn man sich anguckt, was in diesem Text drinsteckt an Kerngedanken, kann man folgende Dinge erkennen. Tue deine Werke der Gerechtigkeit nicht, um von den Leuten gesehen, sondern von deinem Vater belohnt zu werden. Zweitens, lass dein liebevolles Geben soweit möglich vor den Leuten und dir selbst verborgen sein. Und drittens, dann wird dein Vater es dir reich belohnen. Das erste, tue deine Werke der Gerechtigkeit nicht, um von den Leuten gesehen, sondern von deinem Vater belohnt zu werden. Also der Vers 1, was dort steht, leitet jetzt eine Predigtreihe von drei Predigten ein. Drei Themen. Es geht um Almosen geben, Und um Beten und Fasten. Und Jesus nennt das Gerechtigkeit. Also habt aber Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Leuten. Warum nennt er das Geben von Almosen und das Beten und das Fasten Gerechtigkeit? Der Gedanke dabei ist, und das kann man in allen Religionen beobachten, dass in allen Religionen gibt es diese Dinge. Es wird in allen Religionen gebetet, es wird in allen Religionen gegeben, irgendwie, dass man für Gott oder für Menschen, die bedürftig sind, gibt. Und es wird auch gefastet. Also nur mal, Islam, wisst ihr, da gibt's diese Dinge auch. Im Judentum gab's das damals auch. Es gibt's im Hinduismus. Beim Buddhismus ein bisschen anders, je nachdem, wie die Ausprägung des Buddhismus ist, hat man dort jetzt nicht unbedingt eine Gottheit, zu der man betet. Aber da gibt es auch Formen des Buddhismus, wo der Buddha zu einer Art Erlösungsfigur wird und wo es dann auch Vergleichbares gibt. Aber normalerweise in allen möglichen Religionen, auch in anderen, die jetzt nicht genannt sind, ist es normal, dass gegeben wird, dass gebetet wird und auch, dass gefastet wird. Ihr könnt euch selber fragen, ob ihr das alles macht, bei euch selbst. Die meisten Christen werden beten, viele Christen werden vielleicht noch nie gefastet haben, das weiß ich nicht, es sei denn, sie folgen da auch dem Kirchenjahr. Aber das Fasten, 40-tägige Fasten vor Ostern, ist oft nicht in dem Sinn ein Fasten, es ist ein Verzichten auf einen Teil. Manche Leute essen kein Fleisch und anderes und Fasten bedeutet eigentlich, dass man nicht isst. Also dann ist diese Fastenzeit eine Kopie von dem, was Jesus gemacht hat in der Wüste mit seinen 40 Tagen, wo er nicht gegessen hat. Im Alten Testament gibt's da Elia, der 40 Tage wunderbar fastet und Mose, der ein ähnlich wunderbares Fasten tut, wo er nicht isst und nicht trinkt. Normalerweise wäre man da gestorben, aber beide haben durch Gottes Eingreifen dieses wunderbare Fasten überlebt. Also die drei Dinge geben, also Almosen geben, ich komme gleich dazu, was es bedeutet, und Gebet und Fasten, das ist die gelebte Gerechtigkeit. Wir wissen, dass jeder Mensch durch den Glauben an Jesus Christus gerecht wird, weil Christus für ihn am Kreuz gestorben ist. Das ist eine Gerechtigkeit, die ist geschenkt, dafür tut man nichts. Man glaubt. Das ist das, was man tut. Man vertraut Gott, man wird gerettet und man ist ein Kind Gottes. Aber dann, wenn man gerettet ist und Kind Gottes ist, dann hat man eine Berufung und auch eine Verantwortung, diesem Evangelium angemessen zu leben. Und da gibt's Taten, die getan werden. Und Luther, die frühere Luther-Übersetzung, das ist ja Luther 2017, was ich gerade gelesen habe, da heißt es so, achtet darauf, dass ihr eure Frömmigkeit nicht übt vor den Leuten. Da merkt ihr schon, da ist das Wort Gerechtigkeit übersetzt worden mit Frömmigkeit. Und da ist auch das Verständnis, dass Beten, Fasten und Almosen geben eine gelebte Frömmigkeit ist. Fromm sein ist kein modernes Wort, aber fromm sein bedeutet sowas wie lebenstüchtig sein. Fromme Leute waren Leute, die ihr Leben meistern konnten aus der Verbindung zu Gott heraus. Also das ist auch dann derselbe Gedanke, dass man so betet und so fastet und so gibt, wie es Gott gefällt. Also das Tun der Gerechtigkeit ist liebevolles, barmherziges Geben, wie es dem Vater gefällt. Es ist ein Gebet, wie es dem Vater gefällt, und es ist ein Fasten, wie es dem Vater gefällt. In den allen drei Bereichen sagt Jesus, so soll's sein, und er sagt, so soll's nicht sein. Gott kennt seine Leute und Jesus kannte seine Kultur, und genau die Sachen, die er hier sozusagen sagt, so macht es nicht, die waren halt immer auch ein Problem. Der Lohn, der spricht ja hier vom Lohn, tu deine Werke der Gerechtigkeit nicht, um von den Leuten gesehen, sondern von deinem Vater belohnt zu werden. Wie viele Christen leben im Alltag, um von Gott belohnt zu werden? Hast du jemals das Motiv gehabt, dass du dachtest, ich tue das jetzt, weil ich weiß, dass Gott mich belohnen wird? Das ist interessant, ne? Das ist vielen fremd. Hier sitzen Leute, die sind 10, 20, 30, 40 Jahre und länger Christen und die machen gewisse Dinge, aber normalerweise viele, von denen ich treffe, für die ist das neu. Man hat oft eine ganz simple und vereinfachte Vorstellung von Himmel und Hölle und von diesem Leben und dem ewigen Leben, und oft bei vielen reduziert sich der Gedanke vom ewigen Leben darauf, dass ich werde ewig leben, toll. Aber wie du ewig leben wirst, wie dein Auferstehungsleib aussehen wird, wie groß deine Herrlichkeit sein wird, hängt davon ab, was du hier gesät hast. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Und wer viel sät und im Segen sät, wird auch mehr ernten. Stellt euch einen Bauern vor, der sagt, ich möchte jetzt säen, und er streut 10 Körner Weizen aus. Das macht kein Bauer. Die anderen würden sagen, so nicht. Ja, aber so leben viele Christen. Die leben in den Tag hinein, die haben sozusagen, die überlegen sich, was macht mir Spaß? Und das mache ich heute. Und was die Ewigkeit betrifft, ja, ich meine, ich glaube an Jesus. Ich habe ewiges Leben, klasse, gut. Aber Jesus unterscheidet in der Bergpredigt, dass es kleine und große im Reich Gottes gibt. Und viele Leute haben so als Standardeinstellung eingestellt, dass es ihnen wurscht ist, ob sie groß oder klein im Reich Gottes sind. Hauptsache, ich komme durch. Ja, wenn das dein Plan ist, dann wird das passieren. Du wirst durch den Glauben an Jesus Christus gerettet, Gott sei Dank. Aber wie wirst du aussehen? Wie stark wird dein Auferstehungsleib strahlen? Wir kommen dazu noch in Kapitel 6, kommt das später. Wie groß wirst du sein? Oder wie klein? Und das hängt mit dem Lohn zusammen. Und Lohn ist ein wichtiges Thema. Guckt euch die Stellen an. Ja, ich meine, ich lese sie jetzt nicht alle vor, aber wenn man die lesen würde, und wer will, kann ja die Präsentation downloaden und sich alle Stellen angucken. Und da würdet ihr sehen, dass es einen Riesenunterschied macht. Ich will es mal vergleichen mit dem Studium oder mit der Ausbildung im säkularen Bereich. Viele Leute verdienen so viel Geld, wie sie ausgebildet worden sind. In Deutschland. Und je besser deine Ausbildung ist und je weiter du studiert hast, desto größere Chancen sind deine Chancen auf richtig ein Satzgehalt, oder? Ist es nicht so? Ihr habt jetzt ein Pokerface auf. Stell dir vor, die Christen würden sagen, Studium brauche ich nicht, ich arbeite als Handlanger auf dem Bau. Ich mache als Tagelöhner. Wenn du Abitur gemacht hast, willst du nicht studieren? Für viele sollten nochmal, wenn schon Abitur, dann auch studieren. Und dann 3 Jahre, 5 Jahre, und kommt drauf an, was man dranhängt. Und normalerweise wird es so sein, die Leute suchen zum Einstellen, die gucken nach Fachqualifikation und die sagen, das brauchen wir. Und viele Christen studieren sozusagen die Ewigkeit und lassen sich zurüsten für die Ewigkeit, für ein Minimales, für einen Handlangerjob. Sie wollen sozusagen minimal in den Himmel kommen, der Rest ist wurscht. Die Juden im ersten Jahrhundert haben nicht so gedacht. Für die Juden war die Idee von Belohnung und Gericht Gottes, das Gericht Gottes, ein Wort für Gericht Gottes ist Vergeltung. Und Vergeltung kann man positiv und negativ benutzen, wie in dem Spruch, vergelt's Gott. Ne? Kennt ihr das? Vergelt's Gott. Das heißt, Vergeltung ist an für sich positiv und negativ. Gott vergilt das, was wir an Bösem sehen, indem er uns das Böse heimzahlt, wenn wir nicht erlöst sind. Und Gott belohnt das, was wir an Gutem sehen, indem er das Gute heimzahlt. Wir werden gleich ein bisschen Texte lesen, ich lese sie nicht alle, aber wenn man die Texte lesen würde, wird man das dort lernen. Es gibt also einen Unterschied, und der Unterschied, ob du betest oder nicht, das wird einen Unterschied machen für deine Ewigkeit. Ob du die Gegenwart Gottes aufsuchst oder nicht, das wird belohnt werden in Ewigkeit. Ob du gibst, wenn du Menschen siehst, die bedürftig sind, und ob dein Herz sich aufschließt ihrer Not und ob du gibst oder nicht, das macht einen Unterschied für die Ewigkeit. Und ob du fastest oder nicht, ob das ein Teil deiner Frömmigkeit ist und deiner Routine ist, dass du nicht nur betest für dich und deine eigenen Anliegen, sondern ob du reingehst ins Fasten, ob du ringst im Fasten, ob du die Welt bewegst, indem du dich vor Gott stellst und in die Bresche trittst. Und wenn es große Not ist, dass du auch mal sagst, ja, heute werde ich fasten. Im Sinne von nichts essen. Jesus hat öfters Nächte durchgebetet. Da hat man sich fragen, warum macht er das? Man liest das und denkt, naja, das ist halt Jesus, ja. Und deswegen, in all diesen Bereichen, den Äußerungen der gelebten Frömmigkeit vom Almosen geben und vom Beten und Fasten, wird es einen Riesenunterschied machen, ob du es tust und wenn du es tust, wie du es tust. Heute haben wir nur das erste Thema vom Geben. Und man sieht hier, der Lohn ist für Jesus ein wichtiges Thema und ist für Gott ein wichtiges Thema. Jesus, Hebräer 12, hat das Kreuz erduldet, denn er sah hin auf die Belohnung. Und die Belohnung war riesig. Die Belohnung war dir und ich. Er hat mit seinem Blut am Kreuz Erlöste erkauft, die verloren waren ohne seine Erlösung. Er hat sich ein Riesengeschlecht erkauft aus der Sklaverei der Sünde, aus der Finsternis mit seinem Blut. Er sah hin auf die Belohnung. Und er wurde gekrönt zum König der Könige und zum Herrn aller Herren und zum einzigen Erlöser, der wirklich gilt und der wirklich hilft. Das war die Belohnung. Und deswegen ruft er uns auf, folgt mir nach. Und das sagt der Johannes 21 zu Petrus. Für Petrus bedeutet das ganz praktisch, er wird den Märtyrertod sterben. Das heißt, das Leben, wie es gelebt wird und wie, was man einsetzt, hat einen Einfluss auf die Ewigkeit. Bei Jesus war das so, bei Petrus war das so, bei den berühmten Leuten im Neuen Testament, im Alten war das so und bei dir und mir. Und wir haben tatsächlich einen Einfluss. Wir haben Einfluss, was sozusagen unsere Saat ist. Dein liebevolles Geben sei sogar dir selbst verborgen. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, auf dass dein Almosen verborgen bleibe. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Das Wort Almosen ist ein griechisches Wort. Also es ist im Deutschen ein Lehnwort aus dem Griechischen. Das griechische Wort heißt Eleemosyne. Eleemosyne, könnte man ein bisschen noch erkennen, Almosen, das kommt daher. Das ist einfach aus dem Griechischen rübergenommen. Und Eleemosyne heißt nichts anderes als Barmherzigkeit. Also Almosen geben bedeutet, ich sehe jemanden, der leidet und ich habe Erbarmen mit ihm. Und ich kann es nicht verkraften, ihm nicht zu helfen. Das ist Almosen geben. Wenn jemand dieser Welt Güter hat und er sieht seinen Bruder darben und er schließt sein Herz vor ihm zu, wie kann die Liebe Gottes in ihm bleiben? 1. Johannes Kapitel 3. Das steckt dahinter. Dass du, wenn du einen Menschen siehst, der in Not ist, dass du sozusagen, man sieht das manchmal bei Jesus, dass er Leute sieht und dann kommt einer und bittet um Hilfe und dann heißt es, es jammerte ihn sein. Und das ist genau das. Es hat Jesus das Herz umgedreht. Das ist Barmherzigkeit. Und jetzt, wenn du in so eine Situation kommst, wo du damit konfrontiert wirst, bei uns in Deutschland ist es natürlich speziell, wir haben sozusagen alle Notfälle abgedeckt, in Anführungsstrichen. Ja, es gibt so ein paar Wundepunkte, wie in dieser Woche bei der Andacht, wo man dann Wundepunkte hat. Obdachlos, hoffnungslos, das kann passieren. Dass ein Mensch reingerät in so eine Spirale und nicht mehr rauskommt. Du hast keine Adresse, also kriegst du nichts vom Sozialamt, weil du bist ja sozusagen gar nicht hier. Warum soll unsere Kommune sich einsetzen für dich? Dich gibt's ja hier eigentlich gar nicht, sozusagen. Und in anderen Ländern gibt es Nöte auch. Und in Pakistan gab's auch Nöte. In vielen Ländern, Jesus sagt mal, arme Welt, habt ihr alle Zeit bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen helfen. Es wird immer Menschen geben, die in Sichtweite sind, wo es einem das Herz jammern kann. Jetzt gibt es aber verschiedene Arten von Geben. Es gibt so einen Spruch, tue Gutes und rede darüber. Das sind so die Werbespots für die eigene Firma und für den eigenen Namen. Tue Gutes und rede darüber. Ja, kannst du machen. Und Jesus sagt dann sozusagen bei all diesen Gaben, stellt euch vor, einer spendet 1500 Euro, tut das Gute und redet darüber. Wie viel hat er davon im Himmel? Ja, null. Ist interessant, gell? Es ist für Gott ganz einfach. Wenn du das benutzt hast, um dich groß raus zu erweisen als der Gütige, der Hilfsbereite, der tolle Mitbürger, der jetzt gewählt wird, damit er uns anleitet, dann war das einfach nur, das waren Werbekosten. Ja? Werbekosten, deren Effekt schon eingeholt ist. Und da merkt ihr auf einmal, wenn ich gebe und es an die große Glocke hänge und ausposaunen lasse, sagt Gott, himmlischer Lohn, nicht nötig, irdischer Lohn, schon empfangen. Wenn man das begreift, dann überlegt man zweimal, wie viel man über das redet, was man Gutes tut gegenüber Bedürftigen. Und Jesus wählte wieder mal, wie so oft, eine paradoxe Sprache. Ja, hört euch das an. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Geht das? Schafft das einer? Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr des Balkens, des Dachbalkens in dein Auge? Kein Dachbalken passt in dein Auge. Und wenn das Gehirn weiß, sozusagen, dass ich jetzt die rechte Hand benutze, um zu geben, und die andere soll es nicht wissen, natürlich ist das eine und dieselbe Person. Aber hier wird etwas karikiert und auf die Spitze getrieben. Und das heißt für uns, du kannst es vergessen wieder. Sobald du hilfst, sozusagen, das soll bei dir so sein, wie wenn du es gar nicht gemerkt hast. Was wir tun, soll uns leiten aus Glaube, Liebe und Hoffnung. Wir lieben Gott von ganzem Herzen und deswegen lieben wir unseren Nächsten. Wir vertrauen auf Gott, deswegen riskieren wir manchmal, dass wir geben, scheinbar mehr als wir können, weil wir glauben, wenn wir geben in dieser Not, die ist Not am Mann und ich muss geben und wir sollten geben, dass man sagt, wir geben jetzt selbst, wenn die Gefahr besteht, dass wir knapsen. So muss man nicht so machen, aber es gibt Leute, die machen das so. Paulus schreibt es an die Leute über die Mazedonier, dass sie über die Maßen gegeben hat, über ihr eigenes. Er wusste, sie waren tendenziell arm und er hat gemerkt, die haben gesammelt und er hat es benutzt, um die Korinther zu ermutigen, die reich waren. Tendenziell reich waren. Gib mal richtig, ja, wenn wir nachher vergleichen, dass ihr nicht beschämt dasteht, ja. Ihr habt schon da und da gesagt, ihr seid bereit für diese Kollekte für die Armen in Jerusalem und jetzt bitte macht auch das, was ihr versprochen habt und lasst euch nicht ausstechen durch die Leute in Mazedonien. Ihr wisst genau, dass sie tendenziell, das ist eine ärmere Provinz und da gibt's nicht so viel. Also ich hoffe, also Kollektenpredigen darf man schon halten. Merkt man, wenn man 2. Korinther 8 und 9 liest, das hat er gemacht, das hat er mit Wonne gemacht. Und er hat gesagt in diesen Zusammenhängen, wenn das genug ist, dann werde ich selber mitreisen. Und offensichtlich war es genug. Paulus ist nach Jerusalem und er ist in Lebensgefahr geraten und wurde fast umgebracht. Aber das war die Idee. Die Idee war, dass die Juden in Israel merken, dass die Kirche Jesu Christi auch unter den Heiden hinter ihnen steht. Dass sie spenden und dass sie genau das tun. Das war natürlich dann öffentlich, weil es organisiert war von Paulus, aber die Einzelnen konnten in Philippi, die Einzelnen konnten in Thessaloniki, die Einzelnen konnten in Lystre, Derbe und Ikonium, das war Galatien, die Einzelnen konnten auch Gründ geben, ohne dass es jetzt alle mitkriegten. Und es ist toll, wir machen das ja auch manchmal, Ukraine-Hilfe, wir geben für den Baptistenbund, für die entsprechenden Hilfsdinge da. Das ist gut. Sowas ist gut. Und jeder Einzelne von uns kann überlegen. Und das Tolle ist, das kann ich euch heute als Ermutigung sagen, Gott sieht das. Und wenn du das in dem richtigen Motiv tust, das ist nicht fehlinvestiert. Im Gegenteil. Du kannst nichts Besseres tun in Bezug auf deine erlöste Ewigkeit, als dass du aus Liebe heraus bedürftigen Menschen hilfst. Almosen geben ist ein Herzschlag christlicher Kirche. Das hat sie immer gemacht. Dass wir in Rothenburg die diakonischen Werke haben, ist ein Ausdruck dieses Evangeliums. Was es Leute gab, die gesehen haben, es gibt handfeste Not. Und dann entstehen solche Werke und dann wachsen die. In der ganzen Welt, Leute, nicht nur in Rothenburg-Wümmel. In der ganzen Welt und immer wieder ist das in der Kirchengeschichte geschehen. Und zwar quer durch die Konfession hindurch gab es immer wieder Leute, es gab immer wieder Prediger und Predigerinnen, die darauf hingewiesen haben, was eigentlich Sache ist und die es vorgelebt haben. Deswegen, das ist gut. Entscheidend ist, dass man es nicht benutzt, um sich groß zu machen und sich zu ehren und von den Leuten gepriesen zu werden, sondern dass man es macht in dem Wissen, Gott sieht's. Und ich kann es vergessen. Ich muss jetzt kein Buch führen über meine Almosen. Meine linke Hand und rechte Hand, ja. Die können beide vergessen, nachdem es geschehen ist. Gott vergisst es nicht. Gott sieht's. Und es lohnt sich. Es lohnt sich dicke. Selbstsüchtiges Geben verspielt den Lohn, sagt Jesus. Und um das zu illustrieren, möchte ich einen Beispieltext aus 1. Korinther lesen, der jetzt nicht mit dem Almosengeben zu tun hat, sondern der mehr allgemeiner ist. Es geht dort allgemein darum, dass es möglich ist, dass ein gläubiger Mensch seinen Lohn verliert, allen Lohn verliert, aber selber gerettet wird. Das wäre dann sozusagen der mit 0,0 ins Ziel laufende Christ. Ich hoffe, ihr sitzt kein Christ dieser Art. Ich hoffe, dass diese Art Christen relativ nicht existent sein möge, wenn dieser Tag kommt. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Der Kontext im Korintherbrief von Kapitel 1 ab einem gewissen Vers bis Kapitel 4 sind die Parteiungen, die Spaltungen in Korinth. Dass es Leute gab, die haben auf ihre Fahne geschrieben Kephas, also Petrus, und andere Leute haben auf ihre Fahne geschrieben Paulus, und andere haben auf ihre Fahne geschrieben Apollos. Und die vierte Gruppe war am schlauesten, die haben gesagt, wir haben mit den anderen drei nichts zu tun, wir gehören direkt Christus. Aber es waren vier Gruppen, ja, die alle auf ihre Art und Weise. Und da sagt Paulus hier quasi in diesem Bild, wenn ihr das macht, wenn ihr Gemeindearbeit betreibt mit diesen Parteiungen vor Augen und dass ihr euch um diese großen Leute schart und sie auf die Fahne malt, ihren Namen, das ist so, wie wenn man Holz, Heu oder Stroh baut. Und wenn man genau weiß, dass jetzt nicht der Brandschutz kommt am Tag des Herrn, sondern das Feuer kommt und jedes Baumaterial, das verbrennt, ist weg. Stellt euch mal vor, ihr baut ein Riesengebäude und ihr denkt, wisst, es kommt das Feuer, aber ihr macht da eine Holzkonstruktion und ein Strohdach und alles ist weg. Das ist blöd. Und das ist der Fall, wenn man so fleischlich ist. Das sagt er in den ersten Versen, dass diese Art, dass man irgendwelche Helden aufs Panier hebt und dann den hinterherläuft, Paulus, Kephas oder so weiter. Er sagt, in Kapitel 1 sagt er, ist denn Christus zertrennt? Christus ist gekreuzigt. Paulus ist nicht für euch gekreuzigt worden. Das heißt, das ist so unrein, das kann gar nicht in Ewigkeit bleiben. Und wenn der Tag des Herrn kommt, kommt das Feuer und es ist alles weg. Und theoretisch ist es möglich, dass Menschen, die so gelebt haben und so Gemeinde gebaut haben, mit irrem Aufwand Stunden, Tage, Jahre, Jahrzehnte investiert haben und am Ende ist genauso zero, wie wenn ich gebe und sage, das habe ich gegeben. Aber wenn jemand auf Christus baut, ihr merkt, der Erlöste ist, der auf Christus gebaut hat. Es geht darum, dass du auf Christus gebaut hast, dann wirst du gerettet. Selbst wenn du dann Schund darauf baust und das nicht gut ist, du wirst gerettet durch deinen Glauben an Christus. Aber dein Leben war für die Katz. Es bleibt nichts übrig. Und das ist es ähnlich, wenn man praktisch gibt und aushängt, das habe ich gemacht. Fußnote, wir leben in Deutschland. Der Staat ist daran interessiert, dass man für wohltätige Zwecke geben darf. Es gibt ein Spendensystem, es gibt anerkannte Körperschaften, wo man spenden darf für ihren Zweck. Dadurch sieht der Staat genau, wie die Gelder fließen. Das ist sozusagen eine Win-Win-Situation für den Geber und für den Staat. Es ist kein Problem, dass wir Spendenbescheinigungen kriegen. Also ich bin nicht gegen Spendenbescheinigungen. Jesus hatte diese Situation nicht vor Augen. Man darf spenden für wohltätige Organisationen und man darf die Spenden reinholen. Und wenn man will, kann man das ja reinvestieren, wenn man genug hat, dass man wieder spendet. Ich hatte mal jemanden kennengelernt, das war eine Tochter von einem Mann, der war Unternehmer und der hat immer einen Zehnten gegeben. Das war bei ihm, hat es so verstanden, das will er, war gläubig, hat es gemacht. Und das Finanzamt hat ihm gesagt, das ist geschäftsschädigend. Er hat immer das letzte Jahr berechnet, wie viel er eingenommen hat und hat immer den Zehnten gegeben. Und das Finanzamt hat ihn darauf hingewiesen, das ist geschäftsschädigend. Und dann hat er zurückgesagt, gucken Sie mal, wie viel ich in diesem Jahr spende, das ist als Gewinn und das ist im nächsten Jahr, das funktioniert. Das heißt, das Finanzamt staunte nicht schlecht, ja, und die Tochter hat das natürlich mit Stolz gesagt. Mein Thema ist jetzt nicht Zehnten geben, weil das ist nicht im Text. Das Entscheidende, was hier steht, ist Almosen geben. Das ist noch was anderes. Obwohl der Zehnte im 5. Buch Mose auch nicht nur für den Leviten war, auch für die Witwe, auch für die Waise und den Fremdling, also alle sozial Schwachen. Und darüber kann man sich ein andermal Gedanken machen mit 5. Mose vor Augen. Aber das Tolle ist, wenn du spendest, ohne dass du selbstsüchtig spendest, dann wird Gott das belohnen. Wenn du es einmischst, dass du sagst, sowohl spende ich für Gott, als auch ich möchte ein bisschen gut dastehen und ich lasse es sozusagen irgendwie durchscheinen, was ich da alles leiste, das ist deine Entscheidung. Du darfst 100% davon ausgehen, dass du 0% in die Ewigkeit mitbringst. Aber jetzt nehmen wir mal an, wir machen das in der richtigen Gesinnung und wir wollen nicht Leute beeindrucken, sondern wir tun es so, dass unsere linke Hand das vergisst. Was passiert dann? Der Vater wird dir dein liebevolles Geben reich belohnen. Jesus sagt, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Das heißt, Gott sieht das. Und ich gehe davon aus, dass wir beschämt sein werden, weil die meisten Sachen, die wir tun, sind ja dann letztlich dann doch so, dass wir das irgendwo vergessen. Die Tage und Wochen gehen dahin und wir werden angerührt durch den Geist Gottes, jemandem zu helfen und haben das in 1, 2, 3 Wochen schon vergessen. Und wir führen darüber nicht Buch. Die meisten von uns nicht. Wie gesagt, viele von euch haben ja auch noch niemand darüber nachgedacht, dass es gut ist, etwas zu tun, um belohnt zu werden. Das habe ich ja in euren Gesichtern abgelesen, dass das Thema für euch sozusagen daneben ist. Aber wenn es dazu führt, dass Leute sich nicht einsetzen für Gott und nicht Liebe üben zum Nächsten, dann wäre es gut, sie würden das Thema bedenken. Dein Leben ist etwas, was Gott dir gegeben hat, auch das, was du hast und besitzt, auch deine Güter. Und das ist ein Gut, das Gott dir gegeben hat, um es einzusetzen unter der Herrschaft von Glaube, Liebe und Hoffnung. Jetzt haben wir das gemacht. Lukas 6, 38. Gebt, so wird euch gegeben, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Das ist so super formuliert. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Ich möchte hier eine persönliche Erfahrung erzählen, die ich in den letzten Monaten in Rothenburg gemacht habe. Es fing an mit meiner Aufgabe, Haferflocken zu kaufen. Haferflocken zu kaufen, feine Haferflocken. Und bitteschön, nicht verpackt, sondern im Unverpacktladen. Das ist jetzt kein Werbeblock. Das ist ein Zeugnis. Und dann bin ich also hingegangen und hatte mein Gefäß dabei und die haben da so Dinge an der Wand und dann kann man hier so das bewegen und dann fließt das in die Dose rein. Und ich machte die voll, machte sie zu, bezahlte, ging nach Hause und da war ein Haufen weg. Ja, ich bin mit dem Fahrrad gefahren und es wurde geschüttelt und gerüttelt und die volle, das volle Gefäß war, da war, was weiß ich, da war ein Viertel weg oder so. Ich habe mich gewundert, ich habe dann fachkundige Erklärungen gekriegt von einer Medizinerin, deren Namen ich jetzt nicht erwähne. Und das müsst ihr euch vorstellen, so ist Gott. Wenn Gott die Belohnung gibt, bevor er dich belohnt am Tag des Gerichtes, wo auch der Tag der Vergeltung ist, wo alles belohnt wird, die Belohnung, die er dir gibt, na, der nimmt da praktisch das Maß und ein volles, erstmal ist es voll, aber es ist so voll, er hat es gerüttelt, da passt noch was rein. Er rüttelt es wieder. Und wenn man das, mein Gefäß konnte man nicht drücken, ja. Es gibt Beutel, die kann man drücken, die kann man quetschen, dann passt noch mehr rein, ja. Und Gott nimmt das und das, was er in Gefäßen gibt, die er schüttelt, schüttelt er und randvoll, überfließend voll. Und das, was man drücken kann, drückt er und das wird nachher prallvoll, Leute. Und bevor es reinigt, kommt noch mal was oben drauf, das überfließt. Gott lässt sich nicht knausern, ja. Das ist kein Geizhals. Wir werden Bauklötze stauen, wenn der Tag kommt. Ich ermutige euch von ganzem Herzen, investiert auch in diesen Bereich. Betet, fastet, aber gebt auch. Gebt auch für solche Dinge, wo man merkt, da ist Not am Mann. Die christliche Kirche gibt das, die tut es. Sie tut es seit Jahrhunderten, inzwischen seit Jahrtausenden und das verherrlicht Gott. Lasst uns das auch tun. Mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Das sagt Jesus auch. Sozusagen, wenn ihr knapp bemesst, dann wird auch entsprechend die Belohnung sein. Da ist jeder sozusagen, in Anführungsstrichen, seines Glückes Schmied. Immerhin geht's um die Ewigkeit. Der andere Text, 2. Korinther 9, ich habe das schon erwähnt, Kapitel 8 und 9, da geht's letztlich um Spendenaufruf für die Armen in Jerusalem oder Jerusalem und Judäa. Die armen Christen, die jüdischen Christen. Ich meine aber dies, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch im Ernten im Segen. Ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, das ist im Psalm 112, Vers 9. Er hat ausgestreut und den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Das ist die direkteste Parallele zu Matthäus 6, Vers 1. Seht ihr das Wort Gerechtigkeit? Das haben die Juden dann angefangen, wegen dieses Verses irgendwann auch tatsächlich als Almosen geben zu sehen, als etwas, was man gibt für arme Leute. Und er sagt, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Da merkt man, das ist hier der Sinn auch von Matthäus 6, Vers 1. Wenn du Almosen gibst als Ausdruck deines Standes vor Gott, dass du ein Gerechter bist, der die Losung erfüllt, Gott ist heilig und ihr sollt heilig sein. Wenn Gott barmherzig ist und wir barmherzig sind und er liebevoll ist und wir liebevoll sind, dann bleibt das in Ewigkeit. Das nimmt dir keiner weg. Und man wird erkennen können, man wird am Auferstehungsleib erkennen können, wie ein Mensch gelebt hat. Sowohl positiv als auch negativ. Ich komme später dazu, im letzten Teil von Kapitel 6, wo das praktisch deutlich wird in dem, was Jesus lehrt. Das fällt jetzt nicht rein. Also es wird tatsächlich, wenn Jesus sagt, die Gerechten werden leuchten, wie die Sonne scheint in ihres Vaters Reich, dann müsst ihr euch wirklich vorstellen, dass hier ein Körper ist, der strahlt aus, was er gesät hat. Und ohne, dass man vielleicht die einzelnen Werke erkennen kann im Detail, man sieht, hier war ein Mensch, der hat geliebt, der hat gehofft und der hat geglaubt und der hat das nur gekonnt aus Verbindung mit Christus heraus. Zusammenfassung von heute. Tu deine Werke der Gerechtigkeit nicht selbstsüchtig, sondern um von deinem Vater belohnt zu werden. Lass dein liebevolles Geben sogar vor dir selbst verborgen sein, damit es nicht nachher null ist. Und verlass dich auf Gottes treue Versorgung in deinem Leben und freu dich auf seine überwältigende Belohnung in Ewigkeit. Wir können uns freuen mit einer riesigen Freude. Amen.